Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Katholiken, Muslime und Juden sind es gewohnt, nur einen Gott zu verehren. Aber im römischen Trier vor 2000 Jahren gab es ein ganzes Pantheon an Göttern. Für Krieg, Heilkunst, Tod, Vergnügen und auch vieles mehr. Selbst die Kaiser wurden teils als Götter verehrt. Und die vielen verschiedenen Einflüsse dieses riesigen römischen Weltreiches formten dabei auch ganz besondere Verehrungspraktiken und Glaubensvorstellungen.
Ja, und unser Gast heute am Mikrofon ist Lothar Schwinden, ein Epigraphiker, also jemand, der sich mit Inschriften auskennt auf Stein, quasi also ein Archäologe, der früher beim Rheinischen Landesmuseum tätig gewesen ist und auch viele Schriften erstellt hat zum diversen Forschungen rund um das römische Weltreich, insbesondere hier bei uns hier in Trier. Und er kann uns also mehr erzählen zum Thema Götter, insbesondere zu dem Gott oder zu den Göttern, den die Treverer angebetet haben. Denn das ist ja der Stamm gewesen, der hier in Trier ansässig war, der von den Römern unterworfen worden ist. Ja, Herr Schwinden, schön, dass Sie hier sind.
Ja, guten Morgen.
Ja, wenn von Göttern der Römer die Rede ist, da sind ja einige sehr bekannt. Allen voran Jupiter zum Beispiel. Aber wie viele hat es denn so schätzungsweise insgesamt gegeben, dass man so eine Vorstellung bekommt?
Der Trierer sagt Millionen.
Millionen, genau, ja.
Es gibt unzählige, ungezählte Götter höheren und niederen Ranges, also von größerer Zuständigkeit, auch regional, aber auch ganz lokale Gottheiten. Und ich wüsste niemanden, der sie jemals gezählt hätte. Man kann sie gar nicht zählen.
Ja, wer waren denn die allerwichtigsten im alten Rom, also vom Rom, was, sagen wir mal, so um 100 nach Christus existiert hat?
Im Rom der frühen Kaiserzeit, sagen wir mal im ersten Jahrhundert, da gibt es ganz verschiedene Kultkreise. Mittlerweile haben sich in Rom, im Römischen Reich, Kultkreise aus verschiedenen Teilen des Imperiums und sogar darüber hinaus integriert. Die zentralen Gottheiten, das sind sicherlich die von den Griechen übernommenen sogenannten olympischen Götter, was 12 sind. Das ist so ein ganz fester, enger Kanon. An der Spitze dieser Götterriege steht mit Jupiter, Juno und Minerva. Das ist die sogenannte kapitolinische Trias, die im höchsten Tempel Roms, im Kapitolstempel verehrt wurden.
Und die hatten griechische Vorbilder, ne? Der Jupiter war ja der Zeus.
Jupiter ist Zeus, Juno ist Hera, Minerva ist Athene und jede dieser Gottheiten hat eine bestimmte Funktion. Minerva zum Beispiel ist sehr viel mehr als nur die Göttin des Krieges oder der Wehrhaftigkeit. Sie ist gleichzeitig auch Göttin des Handwerks und der Künste, der griechisch Techne, wovon unser Begriff Technik herkommt.
Wir merken aber, die Römer haben quasi die griechischen Götter übernommen und ein bisschen auch was Eigenes draus gemacht. Und so lief das ja ganz, ganz oft ab im Römischen Reich. Es gab ja extrem viele kulturelle Einflüsse, jede Menge Götter, jedes neue Volk, das da quasi unterworfen wurde, hat natürlich auch ihre eigenen Götter mehr oder weniger mitgebracht. Was ist dann mit diesen Göttern passiert?
Sie haben ganz richtig gefragt, dass mit der Ausdehnung des römischen Imperiums neue Regionen hinzukamen und auch neue Einflüsse. Bereits vor den Eroberungen waren auch diese Einflüsse spürbar. Aber zumindest danach, nach der Installierung römischer Herrschaft in den Provinzen, da wachsen, und das ist etwas ganz Charakteristisches für römische Politik, Kultur- und Kultkreise zusammen. Nehmen wir nur unser nächstliegendes Beispiel, die Römer in Gallien oder auch die Römer in Trier, im römischen Trier. In den ersten beiden Jahrhunderten, etwa im Gebiet der Gallia Belgica und auch der Provinzhauptstadt Trier, wachsen die beiden Kultkreise zusammen. Auf der einen Seite das keltische und auf der anderen Seite das römische. Und keltische und römische Götter werden nebeneinander und miteinander verehrt. In Gallien ist es so, dass ein dritter Gruppe von religiösen Kulten hinzukommt, die werden häufig zusammengefasst unter dem Begriff orientalische Erlöserreligionen. Das sind neue Götter, die zumindest für Gallien neu sind. Manche waren in Rom schon altbekannt, wenn wir an die ägyptische Göttin Isis denken, die war dort schon lange verehrt. Andere Kulte sind Mithras oder Kybele.
Aber als die Gallier am Anfang ja unterworfen worden waren, die hatten ja ihre eigenen Götter gehabt. Ja. Ich meine, der bekannteste wahrscheinlich, den kennt jeder Asterix-Fan, das ist ja quasi Teutates sozusagen. Ne? Mhm. Wird ja von Miraculix, glaube ich, immer wieder erwähnt. Aber wir sind ja hier bei den Treveran zum Beispiel. Der Stamm also hier an der Mosel, das ist ja einer von vielen Stämmen, die die Römer unterworfen haben auf ihrem Zug durch ganz Europa. Und diese Götter sind ja nicht abgeschafft worden. Die Römer haben sie ja quasi integriert.
Ja. Also zuerst mal zum Teutates. Der Teutates ist tatsächlich überliefert und wird entweder mit Jupiter oder mit Mars gleichgesetzt. Insofern beruft sich da Asterix ganz richtig auf den Teutates, einen der in Gallien höchst verehrten Götter. Das Weiterleben dieser Kulte in römischer Zeit ist ganz evident. Sie kommen allerdings in eine neue Form. Sie werden, wie ich eben schon sagte, mit den römischen Göttern verbunden. Entweder dass ein einzelner Gott mit zwei Namen verehrt wird, oder aber dass es Götterpaare gibt, wobei römischer Gott, meistens ist das der männliche, und eine weibliche Göttin kombiniert werden zu einem Götterpaar.
Also die Römer kommen quasi zu den Kelten, sagen, ah, ihr verehrt den und den Gott, den kennen wir auch. Das ist quasi unser Gott, jetzt Mars zum Beispiel.
Es ist im Prinzip vor dem Judentum und dem Christentum im Römischen und auch schon im Griechischen allgemeine Akzeptanz, dass verschiedene Gottheiten erstens nebeneinander existieren dürfen oder sogar miteinander leben dürfen. Und das war für Römer und offensichtlich auch für Kelten etwas Selbstverständliches, sodass mit der römischen Herrschaft das Problem, dass sich die Götter gegenseitig ihr Terrain streitig machen könnten, dass dieses Problem gar nicht gegeben hat.
Aber gab es denn auch Götter, die verboten waren oder die man nicht so gerne gesehen hat?
Nein, Götter wurden nicht verboten. Das Einzige, was in römischer Praxis verboten wurde, das waren ausufernde religiöse Praktiken. Wir wissen, dass zum Beispiel im 2. Jahrhundert für den Kybele-Kult mit aus unserer Sicht absurden Praktiken, die auch römischer Verwaltung nicht mehr tragbar erschienen. Also die ekstatischen Umzüge im Kybele-Kult, das war in Lyon, nicht nur in Rom und auch in Lyon, denen stand man dann kritisch gegenüber.
Was weiß man denn überhaupt über die Götter der Treverer? Wir haben jetzt ja gerade kurz nur zur Einleitung ein bisschen uns ja auch unterhalten über Kelten und Gallier und Treverer. Letztendlich sind es ja alles immer die gleichen. Die Kelten ist die Bezeichnung für das, was wir später als Gallier kennen, sozusagen. Ich weiß, die Kelten sind ein größerer Begriff. Und der Begriff Gallier wiederum, der ist ja aus römischer Zeit. Und Cäsar hat dann irgendwann beschlossen, alles rechts des Rheins ist keine Gallier mehr, sondern Germanen sozusagen. Und wir Treverer, wir sind auf der linksrheinischen Seite. Wir sind also ein gallischer Volksstamm sozusagen, ein keltischer Volksstamm. Ja, und was weiß man denn über die Götter der Treverer überhaupt?
Wir haben eine Fülle von Götterbildern und auch eine Fülle von Weihinschriften für Götter. In den Inschriften sind die Namen der Götter genannt. In den Bildwerken, da sehen wir, in welcher Gestalt sich die Menschen diese Gottheiten vorstellten. In dieser Fülle von Götternennungen gibt es erstens Götter, die weit über das Treverer-Gebiet hinaus verbreitet sind. Das ist einfach eine Frage von Kartierung oder Sammlung der Belege. Und dann sieht man, wie weit ein Gott verbreitet ist. Das ist von Gottheit zu Gottheit ganz unterschiedlich. Dann gibt es Götter, die wirklich auf das Stammesgebiet der Treverer beschränkt sind. Wenn so ein Gott auf das Stammesgebiet beschränkt ist, dann können wir sagen, das ist ein treverischer Gott. Und Linus Mars ist unter diesen auf das treverische beschränkte Gebiet der am häufigsten belegte. Und deshalb sagen wir, das ist der Stammesgott. Dann gibt es Gottheiten, die sehr viel kleiner sind, die wirklich nur für einen Platz gedacht sind. Es gibt zwei schöne Beispiele. Das eine ist eine Inschrift aus Vliesem Otrang. Otrang ist ein Ortsteil von Vliesem bei Bitburg. Da ist eine Inschrift, eine Weihung an einen Mars Artrankus gefunden worden. Der Ortsname Otrang heute kommt von Artrankus. Und dieser Mars Artrankus, der nur ein einziges Mal gefunden ist, der ist ganz offensichtlich eine lokale Gottheit von Artrankus römisch zum heutigen Otrang. Und ein anderes Beispiel, das möchte ich jetzt nur noch nennen, das ist der Gott Viraudunus, der am Wittenberg im Luxemburgischen gefunden wurde, aus dem lokalen Götternamen Viraudunus, den es sonst nicht gibt, ist der heutige Flurname der Wittenberg geworden.
Und was wissen wir über die Tempel der Treverer?
Früher gab es mehr Heiligtümer, auch in unserer Zeit, da sind es eben christliche. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Es gibt so Kapellchen am Weg, Bildstöcke, Kreuze. Dann gibt es größere Kapellen und dann gibt es schließlich Kirchen. Im Prinzip war das in römischer Zeit nichts anderes. Wir haben große Tempelbezirke, die für ein weitreichendes Umland gedacht waren, wo man hinkam von weit her. Dann gibt es aber auch lokale Tempel und dann natürlich auch in römischer Zeit jede Menge, wir könnten sagen, Bildstöcke am Weg. Eine ganz bevorzugte Stelle für Römer waren die Kreuzungen, Straßenkreuzungen oder auch bei den großen Landgütern vor der Einfahrt. Etwas, was ganz beliebt war, das waren diese Jupitersäulen. Das waren hohe Pfeiler oder Säulen, die dekoriert waren am Schaft und obendrauf thronte oder ritt ein Jupiter.
Und diese Bildstöcke oder Monumente hatten natürlich dann entsprechend keine Priesterschaft, die sich darum gekümmert hat. Die standen quasi für sich alleine dort.
Das ist wie in späteren Jahrhunderten mit christlichen Kapellchen oder Bildstöcken. Es gibt ganz unterschiedliche Dedikanten, also Stifter, an Kreuzungen in der Nähe eines Hofgutes. Da ist der Stifter sicherlich ein Einzelner, der das in seiner Nähe hat, so wie man heute vielleicht ein Muttergotteskapellchen weiht. Bei Tempeln oder erst recht bei Heiligtümern, da sind es natürlich oft Gemeinschaften, auch wenn der Einzelne seine Weihgabe dann im Kreis der Gemeinschaft da unterbringen kann. Wenn Sie nach den Priestern fragen, beim Begriff Priester denken wir heute an eine ganz andere Funktion als in der Antike. Ein Priester heute ist häufig oder in der Regel einer, der durch eine besondere Weihe in dieses Amt eingeführt ist und es auch häufig hauptamtlich sogar vertritt. Römisch ist ein Priesteramt oft mit einer öffentlichen Funktion verbunden. Das heißt, jemand, der durch Wahl oder Bestimmung in ein öffentliches Amt eingeführt wurde, nimmt damit auch eine Funktion als Priester wahr.
Ja, und einer der wichtigsten Götter der Treverer ist der Lenus. Und der verschmilzt mit dem römischen Gott Mars zu Lenus Mars. Was ist das genau für ein Gott und warum war der da so wichtig?
Der keltische Lenus ist in einem Namen gemeinsam verehrt mit Mars. Dieser Mars ist allerdings nicht der Mars, den wir von den Römern kennen. Es ist nicht der Kriegsgott. Alle Weihungen, die wir zum Beispiel auch aus dem Lenus-Mars-Tempelbezirk in Trier haben, rufen den Gott an, in ganz persönlichen Dingen zum Wohlergehen der Familie. Vor allen Dingen auch der Jugend in Angelegenheiten der Gesundheit, auch in der Nähe des Lenus-Mars-Tempelbezirks ist ein Brunnen, dem man Heilkraft nachsagt und der wahrscheinlich auch im Kult eine Rolle spielte. Ein schönes Beispiel ist ein anderer pur treverischer Gott, der Mars Iovantucharus. Der wurde auch im Linus-Mars-Tempel verehrt. Und Iovantucharus ist der keltische Gott. Darin stecken zwei Begriffe, die keltisch-lateinisch miteinander verwandt sind. Das ist einmal Juventus und zweitens Carus. Juventus, die Jugend, und Carus, lieb, teuer, wertvoll. Dieser Iovantucharus ist der Namensbedeutung nach eindeutig der Freund der Jugend. Und im Tempelbezirk des Linus Mars, und man müsste genauer sagen, und auch des Mars Iovantucharus, sind eine Reihe von auch Marmorbildwerken von Knaben und Mädchen gefunden worden. Das sind Weihegaben, die man diesen Göttern Mars Linus und Mars Iovantucharus dargebracht hat, in der Sorge um die Kinder.
Sie haben ja ein Werk mit dabei, was eine Übersicht darstellt der Inschriften, die man in Bezug auf Götter hier im Raum gefunden hat, im Raum Trier. Und da findet sich unter anderem auch ein Plan des einzigen Tempelbezirkes des Linus Mars hier in Trier, im heutigen Trier West. Und wir sehen jetzt hier weiß gestrichelte Linien und aber auch schwarz gefärbte Linien. Ich nehme an, das Schwarze ist das an Fundamentmauern, die noch erhalten sind, oder?
In Trier West, vor der Mauer des römischen Trier, auf der anderen Seite der Mosel, war ein ausgedehnter Tempelbezirk. Der besteht aus drei Bereichen. Im Zentrum steht ein großer römischer Tempel auf einem Podium, man spricht ja von Podiumstempel, in der Art der klassischen Tempel, wie wir die aus dem Mittelmeergebiet kennen.
An das heißt, ein erhöhtes Podium, Säulen drumherum, in der Mitte eine Cella, in der halt eben die Gottheit verehrt wurde, also ein geschlossener Raum. Und drumherum muss man sich Säulen vorstellen, beziehungsweise im vorderen Bereich.
Die Vorhalle war mit Säulen geschmückt. Vor dem Tempel war ein Altar. Und um diesen großen monumentalen Tempel herum war ein Tempelhof, der von einer Mauer eingefasst war. An der Südseite ist ein ebenfalls ummauerter Bezirk. Das ist ein Bezirk mit älteren Tempeln in einer anderen architektonischen Form, die einem gallorömischen Typus, das sind quadratische Tempel mit Cella und Umgang. Und an der Nordseite haben wir am Tempelbezirk des Linus Mars etwas ganz Besonderes, ein Theater. Es war in diesem Fall ein großes, monumentales Theater, von dem nur die Bühnenseite etwas angegraben ist.
Das heißt, die haben da nicht nur den Gott verehrt, den Treverer Gott, sondern die haben auch Theater gespielt.
Die Theater an Heiligtümern sind ganz offensichtlich in kultische Zwecke mit einbezogen worden. Es ist die Frage, was im Theater stattgefunden hat. Auf jeden Fall müssen wir uns von unserer modernen Vorstellung Theater als Darbietung szenischer Erzählungen vorstellen oder musikalischer Erzählungen, was auch immer, sondern dass hier durch das mit dem Theater ein Versammlungsplatz gegeben war, was auch immer dort stattfand. Ob da wirklich auch antike Stücke zur Aufführung kommen, das ist die Frage.
Ja, und der Linus Mars, der dort verehrt wurde, wie muss man sich denn so vorstellen als Statue? War der sozusagen groß und mächtig mit einem Blitz in der Hand oder war der klein, schmächtig?
Wir haben ja schon gesprochen von Mars Linus oder Linus Mars und Mars Iovantucharus. Es gibt einmal die Darstellung des Mars, so wie man ihn aus der römischen Mythologie kennt, in Rüstung mit Helm. Und es gibt eine zweite Form von Mars, wie wir sie aus der römischen Welt nicht kennen. Das ist ein nackter Jüngling. Und das ist die Figur in diesem Aussehen. Das ist die, die den Eigenschaften nahe kommt, die man hier im Gallischen dem Mars zugemessen hat als Schutzgott. Für die Familie, für Wohlergehen, für Gesundheit oder im Fall von Iovantucharus Schutz der Jugend, der Kinder.
Dieses römische Reich beinhaltet eine Vielzahl an Göttern und diese Welt der Götter wandelt sich auch im Laufe der Jahrhunderte. Im 3. Jahrhundert nach Christus nimmt die Bedeutung orientalischer Götter zu, auch im Westen des Reiches, also auch bei uns. Das heißt, Linus Mars ist sozusagen jetzt nicht abserviert worden, aber er hat sozusagen nicht mehr eine dominierende Rolle wahrscheinlich gespielt. Stattdessen kommen andere Figuren ins Spiel, Kybele zum Beispiel. Wer ist denn Kybele?
Kybele ist eine Gottheit, die aus dem Nahen Osten kommt. Sie wird in Rom auch verehrt unter dem Namen Magna Mater, große Mutter. Kybele ist schon sehr früh in republikanischer Zeit in Rom installiert worden und ist allgemein akzeptiert in Rom. Insofern ist sie sogar nicht mal ein typischer Vertreter der orientalischen Kulte, weil sie sehr früh akzeptiert worden ist. Dennoch ist diese Kybele in den römischen Westen, in die Provinzen, erst sehr viel später gekommen. Kybele ist mit ihrem Sohn Attis, der getötet wurde und wieder zum Leben erweckt wurde, ein Symbol für Tod und Auferstehung, für Sterben und neues Leben. Und das ist eine wichtige Funktion der Kybele, die auch in anderen dieser orientalischen Kulte drinsteckt. Nicht von ungefähr wird dieser Kultkreis aus dem Orient orientalische Erlöserreligionen auch genannt. Die keltischen und römischen Götter waren im 1. und 2. Jahrhundert im römischen Westen und in Gallien und auch in Trier stark vertreten und eigentlich die Normalität. Die orientalischen Gottheiten, die schon im 2. Jahrhundert bekannt waren, haben aber vor allen Dingen im 3. Jahrhundert verstärkt Zuspruch gefunden. Das 3. Jahrhundert ist eine Zeit politischer und wirtschaftlicher Krise und es ist offensichtlich so, dass die Menschen in der Zeit der Bedrängnis religiös nach neuer Zuflucht gesucht haben und dass dadurch diese orientalischen Erlöserreligionen von größerem Interesse waren. Und auch das Christentum ist im Prinzip nur ein Bestandteil dieser orientalischen Kulte.
Mit einem großen Unterschied: Das Christentum verehrt einen Gott und lässt keinen Raum für alle anderen Götter.
Ja, wir hatten jetzt kürzlich hier in Trier die Marc-Aurel-Ausstellung. Und wenn man sich mit Marc-Aurel beschäftigt hat, wenn man in seinen Selbstbetrachtungen liest, Marc-Aurel selbst hat sich manchmal gefragt, gibt es die Götter? Und manchmal hat man auch den Eindruck, er spricht von einem Gott. Marc-Aurel schrieb auch, die Götter, wenn es sie denn gibt. Im Prinzip kann man in diesen Überlegungen des Marc-Aurel sehen, dass man auf dem Weg ist zu einem gewissen Monotheismus. Der Weg dahin, der ist auch dargestellt, indem man Gottheiten in ein besonderes Licht stellt. Und es ist nämlich gerade das Licht, das die Menschen in den vielleicht schwierigeren Zeiten, etwa des 3. Jahrhunderts, ganz besonders fasziniert. Und da ist Sol der herausragende Gott, und Mithras wird auch mit Sol gleichgesetzt. Wir haben auch in Trier Weihungen an Sol Mithras. Sol, der Sonnengott, ist dann auch bestimmend zum Beispiel für Konstantin vor seiner Bekehrung, indem er den Sonnengott, die Sonne, sieht.
Und Mithras? Wer ist denn Mithras nochmals?
Mithras ist unter den orientalischen Göttern in den westlichen Provinzen der am stärksten vertretene Gott der orientalischen Gottheiten, auch stärker als Kybele. Mithras aus dem kleinasiatischen Orient ist in erster Linie beim Militär vertreten. Am Rhein in der Nähe der Militärlager eine ganze Fülle von Mithräen. Früher hat man deshalb immer gesagt, es ist der Gott des Militärs, der dann in die zivile Bevölkerung hineingetragen wird. Heute nimmt man das nicht mehr so an. Wenn der Gott Mithras nach Trier gekommen ist, dann ist man heute schon der Meinung, dass der Gott Mithras über die Schiene der Rhone Saône, also auf einem Wirtschaftsweg, nach Trier und in den Norden gekommen ist. Und das heißt, in den zivilen, kulturellen Kontakten, die eben durch den Handel bestimmt waren.
Und dieser Mithras ist ja, korrigieren Sie mich, um den 25. Dezember herum verehrt worden. und der Sonnengott Sol doch auch im Zusammenhang mit der Wintersonnenwende um den 21. Dezember. Welchen Bezug gibt es dann also zu unserem christlichen Weihnachtsfest?
Es ist in der Tat viele Parallelen zwischen dem Kult des Mithras und dem christlichen Kult festzustellen. Da wir jetzt gerade in dieser Jahreszeit sind, ist es in der Tat so, dass wir natürlich vor allen Dingen auf das Fest der Geburt einer Gottheit kommen. Und Mithras wurde am 25. Dezember verehrt an seinem Geburtsfest. Der 25. Dezember wurde gefeiert als die Geburt des Mithras aus einem Felsen, oft in einer Grotte. Es ist sogar die Frage, ob die Krippe und die Grotte da eine Parallele bieten können. Der 25. Dezember ist astronomisch gesehen die Erscheinung des neuen Lichtes, die Wintersonnenwende, das neue Licht. Und das Licht ist also eben auch hier in dem Kult wieder ganz bestimmend. Über den Jahresverlauf hinaus gibt es Feste an den Tag- und Nachtgleichen, etwa am 25. März, dem Frühlingsbeginn.
Das heißt, das Christentum, was sich ja letztendlich ja bekanntlich durchgesetzt hat, am Ende ist es ja dann quasi zur Staatsreligion erhoben worden im Römischen Reich. Es wurden also keine anderen Götter mehr geduldet, mehrere Jahrzehnte nach Konstantin dem Großen. Das setzt letztendlich ja auch auf heidnischen Ritualen mit auf. 25. Dezember, Verehrung des Mithras, 25. Dezember, unser Weihnachtsfest. Es ist quasi eine Art Anknüpfung, oder?
Ja, der Kalender. Der Wandel am Sternenhimmel, die Astronomie ist etwas, was für die Menschen zu allen Zeiten eine ganz zentrale Frage stellt. Und wer dreht sozusagen den Himmel? Und Mithras wurde auch als Kosmokrator, und das ist ein Begriff, den es dann auch im Christlichen gibt, verehrt, bezeichnet, Kosmokrator, der Herrscher des Weltalls.
Mit dem Christentum fanden dann die heidnischen Religionen auch mehr oder weniger ein Ende. Wie lief das ab?
Man hätte vielleicht politisch gerne abrupt dem Heidentum ein Ende gesetzt, aber das hat nicht so funktioniert. Da standen die Menschen dagegen. Wir kennen vor allen Dingen Gesetze zum Verbot des Heidentums aus dem späteren 4. Jahrhundert von Kaiser Gratian, der in Trier residierte, und auch von einem seiner Nachfolger, vor allen Dingen Theodosius, der Verbot der heidnischen Kulte. Archäologisch lässt sich allerdings beobachten, dass es, wenn auch stark reduziert, immer noch weiter lief. Zum Beispiel Münzreihen in alten Tempelbezirken. Darüber hinaus lebten diese heidnischen Vorstellungen noch viele Jahrhunderte weiter. Es gibt von Regino von Prüm die Visitationsberichte. Regino im 9. Jahrhundert bereist die Gemeinden und visitiert, das heißt prüft, und stellt fest, dass die Bevölkerung in der Eifel immer noch heidnische Götzen verehren und spricht vor allen Dingen von Diana als Götze oder Götzin. Ausgerechnet die Diana, die in der griechisch-römischen Antike als eine Gottheit der Keuschheit angesehen wurde.
Also verdreht sich das dann. Eine Welt, in der es viele Götter gegeben hat, die es heute nicht mehr gibt, oder wer weiß, vielleicht doch, nur in anderer Form. Herr Schwinden, vielen Dank, dass Sie uns hier Auskunft gegeben haben über die Welt der antiken Götter und speziell den Gott der Treverer.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Alles gut Ihnen.
Ja, und mehr zum Thema Lenus Mars und auch den antiken Trierer Tempelanlagen findet ihr auf volksfreund.de/porter. Ihr könnt uns wie immer natürlich gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.